Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich bin gerne hier. Mein Name ist Cyril Chamda, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Pastor im Odenwald. Ich sage immer der Dschungel Deutschlands. Das ist irgendwie im Süden Hessen. Und um mich drumherum, da gibt es nur Wald und schöne Berge. Also wenn ihr mal einen ruhigen Ort sucht, um Urlaub zu machen, da seid ihr bei uns herzlich willkommen. Ich bin Pastor dort in einer Gemeinde auf dem Land. Und es ist toll, eine Gemeinde auf dem Land zu leiten. Da erlebt man die tollsten Dinge. Also ich bin bekannt als der schwarze Pfarrer im Odenwald. Überall, wo ich, wenn ich dann spazieren gehe mit meiner Tochter, dann öffnen sich die Fenster so an der Straße und die Leute grüßen und die Omas grüßen und lächeln gerne. Und jetzt, wenn es dunkel wird, dann sagt man immer zu mir von oben, wir haben deine Zähne gesehen. Ja, mich sieht man nicht so wirklich, aber meine Zähne sind offensichtlich erkennbar und es ist schön so. Ja, ich freue mich auch. Ganz liebe Grüße von meiner Gemeinde, von den Ältesten soll ich euch grüßen. Diese Gemeinde hat eine ganz, ganz, ganz große Rolle in meinem Leben gespielt. Diese Gemeinde hat mich unterstützt, als ich meine Bibelschule gemacht habe. Und ich bin so dankbar. Ich habe ja nur das Problem, wir haben die Vereinbarung, dass ich einmal im Jahr komme. Und immer wieder, wenn ich komme, habe ich ein ganzes Jahr viele Erfahrungen parat. Und an der Tür begrüßt man mich und man sagt zu mir, du hast nur 30 Minuten. Da sage ich, wie soll ich denn ein ganzes Jahr in 30 Minuten und dann nochmal predigen? Aber das ist ja die große Herausforderung als Prediger. Ich gebe mein Bestes. Für heute habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht in Lukas Kapitel 9. Ich beschäftige mich seit ein paar Jahren mit dem Buch Lukas im Neuen Testament. Und da dachte ich, heute das Kapitel 9, es passt ja zu eurem Thema mit die Welt lieben, Evangelisation, rausgehen, Aufbruch, die Leute erreichen. Das ist auch unser Thema gewesen, übrigens in diesem Jahr in unserer Gemeinde. Wir hatten das Thema Aufbruch, da haben wir Gästegottesdienste gehabt, haben wir mit den Rangers mal viel gemacht, am Weihnachtsmarkt waren wir aktiv, da sind wir rausgegangen zu den Älteren und überall versuchten wir auf Jesus aufmerksam zu machen. Aber dann las ich diese Stelle und ich fand, es ist sehr, sehr wichtig, bevor wir uns entscheiden, irgendwelche Strategien zu entwickeln, um Leute zu erreichen, sollten wir ganz genau prüfen und beobachten, was Jesus hier gemacht hat. Lukas Kapitel 9, Aussendung der 12 Apostel. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Gewalt, über alle Dämonen und Krankheiten zu heilen. Ja, jetzt ist es da. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranke gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt und von da geht weiter. Geht's auch weiter hier? Das wäre nett. Danke. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, richtig fleißig wie die Deutsche hier, ein Dorf nach dem anderen, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Es hörte aber Herodes, der Vierfürst, alles, was geschehen war. Und er war in Verlegenheit, weil von einigen gesagt wurde, dass Johannes aus den Toten auferweckt worden sei. Das ist ja interessant, was hier passiert. Also Jesus sendet seine Jünger für eine kurze Zeitmission, also nur für ein Praktikum. Jesus ist selber erstmal unterwegs gewesen, hat er gepredigt, Leute geheilt und ein paar Dörfer haben ihn nicht aufgenommen. Dann kommt er zurück und überlegt, was für eine Strategie habe ich? Der war ganz allein auf dieser Erde, also als Person. Da denkt er, ich habe ja 12 andere. Am besten bilde ich sie aus, dann sende ich sie. So vermehrt man das Evangelium.
Soll jemand nochmal sagen, Jesus war nicht strategisch? Oder soll jemand nochmal sagen, Jesus hat nicht über Leiterschaft gepredigt? Also der sendet die 12 jetzt irgendwie hinzugehen, da wo er schon mal gewesen ist übrigens. Deswegen ist es wichtig. Also eine zweite Chance gibt er den Dörfer. Sie soll hingehen und sie sollen das tun, was er hier aufzählt. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Deswegen finde ich das so eine tolle Stelle. Und das Ergebnis sehen wir schon am Ende. Also ihre Mission war erfolgreich. Selbst Herodes, der Vierfüßler, denkt, was ist denn da los? Was passiert denn da? Nicht aufgrund von dem, was Jesus gemacht hat, sondern aufgrund von dem, was seine Jünger gemacht hat. Da dachte ich, so eine Erfolgsstory, da müssen wir studieren. Und ich habe in meiner Gemeinde Vers für Vers dieses Kapitel durchgenommen. Und leider muss ich heute ja nur den ersten Vers. Da gucken wir mal die Strategie, was die Jünger dazu gebracht hat, ihre Welt, das Evangelium so erfolgreich zu predigen, dass selbst die höchste Stelle in der Politik gemerkt hat, da sind ein paar Christen am Werk. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, das ist interessant. Jesus fängt nicht mit Strategie an. Er fängt damit an, dass er seine Jünger zu sich ruft. Und das ist, meine lieben Geschwister, die beste Strategie überhaupt. Jesus wollte sie erstmal bei sich haben, bevor er sie in die Welt sendet. Manchmal machen wir das umgekehrt. Oh, die Welt braucht Jesus. Wer soll denn hingehen? Nein, 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 nein. Versammlung vor der Sendung. Sonntag vor dem Montag. Erstmal im Gottesdienst kommen, die Kraft empfangen und dann sind wir am Montag fit. Ich höre so oft in meiner Gemeinde, na ja, Cyril, ich würde so gern in die Gemeinde kommen, ich liebe Jesus so gern, nur der Sonntag ist der einzige Tag, wo ich ausschlafen kann. Das ist sehr, sehr interessant. Da gehen wir davon aus, dass wir in der Welt überstehen können, dass wir das Evangelium predigen können, ohne vorher an der Quelle gewesen zu sein. Die Versammlung, liebe Geschwister, ist A und O, wenn wir von Evangelisation reden. Wenn wir die Welt lieben wollen wie Jesus Christus, sollen wir erstmal bei ihm sein. Wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen wollen, muss man erstmal nach Südtirol gehen und da trainieren wie die deutsche Mannschaft. Man muss immer erstmal Abstand nehmen, bei Jesus sein, bevor wir überhaupt an Strategien denken. Wie sieht es denn bei dir aus? Jeden Tag gehst du erstmal dich sammeln, bevor du in die Welt losgelassen wirst? Oder gehst du einfach so in die Welt? Ihr möchtet mich nicht erleben jeden Tag, wenn ich diese Sammlungszeit nicht gehabt habe. Und ich habe praktisch gemerkt, dass es wichtig ist. Es ist nicht nur eine Sache von der Woche, es ist nicht nur eine Sache von jeden Tag. Es ist ein Prinzip. Jesus sagte einmal, ja, schaut mal, die Ernte ist groß und reif. Er sagt nicht, jetzt lauf hin, los. Er sagt, er bittet den Herrn der Ernte. Also erstmal wieder Rückzug, erstmal wieder zu Gott kommen. Wenn ihr Clausthal gewinnen wollt als Gemeinde, ihr Lieben, die Gemeinde, der Gottesdienst ist der Ort, wo die Gegenwart des Herrn so kraftvoll werden kann, wo wir dann alle ausgerüstet werden und da kann kein Dämon überstehen. Halleluja. Ja, heute haben wir leider so viel zu tun. Wir sind so beschäftigt, dass wir die Sache Jesus nicht so ernst nehmen mit vielen, vielen anderen Sachen. Ich möchte euch wirklich verraten, auch als Pastor, das Geheimnis, das ist wirklich nicht Strategie und gute Programme und noch neue Prediger und noch gesalbte Prediger und noch Leute aus Amerika und dann bessere Bücher und bessere Filme und bessere Videos. Das alles sehen wir. Es ist auch schön. Das Geheimnis liegt tatsächlich in der Gegenwart Jesu. Da tanken wir Kraft. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, nur für diesen Punkt. Ich finde es so wichtig, wenn du als Christ hier bist und du sagst, die Gegenwart Gottes ist zwar schön und toll, aber es schafft es nicht so. Es gibt einen König in der Bibel und ich bin fest davon überzeugt, dass sie auch genug zu tun hatten. Und da sagt dieser König, nämlich der König David, ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lass uns zum Haus des Herrn gehen. Er wusste ganz genau, bevor ich alles mache, muss ich erstmal bei Gott gewesen sein. Im Alten Testament, da heißt es, und am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Also die Versammlung ist wichtig, nicht nur für unser geistliches Leben, sondern wenn wir darüber nachdenken, die Welt zu erreichen. Aus der Nähe zu Jesus, da schöpfen wir Kraft für alles andere. Die Nähe zu Christus schließt auch die Nähe zueinander mit ein. Wenn wir zueinander kommen, um Jesus herum uns versammeln, da ist die Kraft. Und da schöpfen wir genug Kraft, um weiterzugehen. Vor ein paar Tagen kam eine Frau aus meiner Gemeinde, die hilft mir immer mit der Lea und hat sie ab und zu mal für ein paar Stunden. Und dann kam sie und da waren ein paar Nachbarn bei uns im Hof. Und sie springt aus dem Auto und sagt, Cyril, sie nennt mich nicht Pastor, Cyril, es hat funktioniert. Und sie wollte nur die Lea abholen und ich fragte mich jetzt, was hat denn jetzt funktioniert? Und die Nachbarn schauten und sie strahlt und lächelt am ganzen Gesicht. Es hat funktioniert, Cyril wollte unbedingt erzählen. Was war denn passiert? Wir haben in der Gemeinde eine Gemeindefreizeit gehabt, ein ganzes Wochenende. Da haben wir uns getroffen und gebetet, füreinander gebetet. Diese Versammlungszeit, bevor wir in die Sendung gehen. Und unter anderem hatten wir einen Punkt oder ein Seminar und ein paar wollten von mir hören, wie kann ich praktisch evangelisieren. Und dann brachten sie alle ihre Herausforderungen. Man ist schüchtern, man weiß ja nicht, was man sagen muss oder kann. Man ist ja kein Theologen. Der eine sagt, ich habe nicht so viel erlebt wie du oder wie in Afrika. Und irgendwann dachte ich, ja, ich habe ein paar Strategien für euch. Da haben wir aufgelistet, was ich gelesen hatte, was ich gehört hatte. Und dann sagte ich, ihr Lieben, ich hab versucht, irgendwas zu tun. Immer wenn ich irgendwo unterwegs bin und jemand lobt mich oder sagt, du strahlst heute so oder du bist immer fröhlich als Afrikaner, dann nehme ich das als Gelegenheit, um ihnen das Evangelium zu erzählen. Da sage ich, weißt du, warum ich so fröhlich bin? Nicht nur, weil ich Afrikaner bin, weil ich den Jesus kenne. Kennst du ihn übrigens schon? Und dann habe ich den Leuten gesagt, Leute, überall, wenn ihr auch am Arbeitsplatz seid oder unterwegs, hört immer, wenn irgendjemand euch lobt vor guter getaner Arbeit oder egal, dann nutzt die Gelegenheit und sagt, die Kraft kommt nicht von mir, es kommt von Jesus. Ich habe noch ein paar Strategien gegeben. Wenn jemand auch sagt, ich bin so krank, oder meine Mutter ist krank, da sagst du, ja, weißt du, am Sonntag haben wir für Kranken gebetet, könnte ich auch für dich beten? Und solche kleinen Tipps helfen manchmal. Oder wenn einer sagt, ich bin so einsam, ich bin neu dazugezogen, und das haben wir bearbeitet. Und das meinte diese Frau. Und dann sage ich, was meinst du denn? Ja, ich bin ja Kindergärtnerin, das weißt du ja. Und da kam meine Chefin und sie sagte zu mir, ach, du machst so eine tolle Arbeit, du strahlst immer so mit den... Und dann habe ich an deine Worte gedacht. Und ich musste mich überwinden, aber ich habe es geschafft. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich weiß, woher das kommt. Das kommt von dem Allmächtigen. Ich bin nämlich eine Christin. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und wenn Sie wollen, können Sie das auch tun. Und sie strahlte und strahlte. All das, weil eine Gemeinde nicht nur Strategie überlegt hat, sondern ganz bewusst sich Zeit genommen hat, 3 Tage nichts zu tun, nur die Gegenwart Jesu zu suchen. Und das passiert, wenn wir uns um Jesus versammeln. Halleluja. In Wuppertal bin ich vor ein paar Wochen gewesen und da habe ich gepredigt. Und am Ende des Gottesdienstes kamen ein paar Leute und sie gaben ihr Leben Jesus. Und da war ich glücklich, und bis einer der Ältesten kam zu mir und da heulte er. Cyril, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Mein Sohn war da und du hast gepredigt über den verlorenen Sohn. Der hat sein Leben Jesus gegeben. Ich sagte, das ist doch toll. Aber er sagte, nein, das ist nicht die Geschichte. Es gibt ein Wunder hinter der Geschichte. Wir haben uns seit 10 Jahren nicht gesehen. Mein Sohn und ich. Ich sagte, wie kommt denn sowas? Und wie kommt der denn hierher zur Veranstaltung? Ja, die Jugendleute waren am Beten für die Veranstaltung. Und da hat plötzlich jemand einen Eindruck gehabt, lade doch den wir seit 5 oder 6 Jahren nicht gesehen haben, ein. Vielleicht kommt er heute Abend. Und da hat es getan. Und der in der Gemeinde hat eingeladen und der Sohn von dem anderen hat die Einladung bekommen und überlegt, ach, das mit der Gemeinde, da sehe ich wieder meinen Vater, ich will da nicht zurück. Und dann hat er einen Deal mit Gott gemacht. Er war am Arbeiten, er kam nicht weiter. Dann hat er zu Gott gesagt, Gott, wenn du mir hilfst mit dieser Maschine, dass ich es schaffe, dass die einfach mal geht, dann verspreche ich dir, ich komme dann zu dieser blöden Veranstaltung. Ist egal, ob ich meinen Vater sehe oder nicht. Und das hat er wirklich getan und siehe da, und alles läuft. Und er musste irgendwie hingehen, der wollte nicht. Und so sah er auch aus, bis das Evangelium gepredigt wurde und er hörte die Geschichte vom verlorenen Sohn und er gab sein Leben Jesus. Ich bin fest davon überzeugt, es hatte wenig mit der Predigt zu tun, wenig mit der Versammlung zu tun, aber viel damit zu tun, dass ein paar Christen keine große Strategie überlegt haben, sondern die Versammlung um Jesus herum. Und da schenkte er den Eindruck, da schenkte er die Idee. Ich könnte euch so viele schöne Geschichten erzählen, aber ich muss ja weiter, ich habe noch einen zweiten Punkt. Also, Jesus sendet seine Jünger nicht nur so ganz schnell, er sagt, komm erstmal, Montag vor dem Sonntag, Versammlung vor der Sendung. Und dann heißt es, er gab ihnen, das ist jetzt interessant, sehr, sehr interessant. Er gab ihnen, das ist ja das Fundament des christlichen Lebens. Also das christliche Leben ist ein Geschenk. Und selbst als Christ zu leben, ist ein Geschenk. Frag jeden hier, der schon jahrelang dabei ist. Oft denken wir nur, die Bekehrung, den Anfang ist ein Geschenk. Aber dass du noch im Glauben bist, soll ich dir was sagen? Das ist Gnade Gottes. Die Gnade ist wie Wasser, es sucht immer die tiefsten Stellen. Dass die Gnade Gottes so groß in deinem Leben ist, bedeutet nicht, dass du ganz besonders bist oder ein Heiliger bist. Nein, die Gnade Gottes ist groß in deinem Leben, deswegen sitzt du noch hier. Und wir sollen das immer wieder beherzigen, dass es geht nur um ein Geschenk. Das sollten wir annehmen und Dankeschön sagen. Im christlichen Leben erarbeiten wir uns nichts. Und das ist schwierig zu verstehen in unserem Kontext. Sehr oft höre ich immer, wir sollten viel mehr machen. Wir sollten in Fernsehen gehen. Wir sollten viel, viel machen, damit Leute zum Glauben kommen. Lass uns da aufpassen. Es geht um Gnade. Ich bin in diesem Jahr in Rumänien gewesen mit 20 jungen Leuten. Da habe ich in einer großen Gemeinde Timișoara gepredigt. Und dann hatte ich immer das Bild, was wir oft haben in Afrika oder hier auch, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ich hatte einen 20er Euro und ich wollte einfach mal fragen, ich wollte darstellen, dass das christliche Leben oder der Himmel ist nur ein Geschenk. Und ich sage, wer möchte hier den 20 Euro haben? Dieses Experiment habe ich in Deutschland gemacht, mehrmals, und blöderweise oft auf Jugendgottesdienste. Und alle schauten mich an und keiner kam nach vorne. Ich kann mir denken, was sie alles im Kopf hatten. Der arme Afrikaner, der will noch mal seine 20 Euro geben. Also das tue ich ihm nicht an. Das habe ich schon so oft gemacht und ich bleibe vorne mit meinen 20 Euro, bis irgendjemand Mitleid mit mir hat und kommt nach vorne und sagt, okay, dann kannst du ja weiter predigen. Ja. Aber dort, da sagte ich, wer möchte meine 20 Euro? Der Pastor fing an und die Ältesten und da liefen sie nach vorne. Ich dachte, hier versteht man noch, was Geschenk bedeutet. Ja, da sagt man Ja und Amen dazu. So empfängt man ein Geschenk. Und das christliche Leben, die Evangelisation, die Art und Weise, wie wir die Botschaft weiter vermitteln, wir sollen immer wieder daran denken, es geht nicht um Arbeit, um Leistung. Nein, es geht darum, Gott hat seinen Sohn gegeben. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus, sagt Paulus in Philipperbrief. Das, was man gibt, kann man auch ablehnen. Die Jünger hätten sagen können, ja gut, deine Vollmacht und so, das ist schön, das wollen wir aber nicht. Wir wissen, wie du das gemacht hast, jetzt gehen wir auch hin und tun es. Und genauso ist es mit Evangelisation. Wir sollen uns beschenken lassen, die Gabe, wie wir das tun, die Weisheit, wie wir das tun. Es ist und bleibt eine Gabe. Das Einzige, was im Neuen Testament als Lohn bezeichnet wird, das ist der Tod. Und zwar der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengaben Gottes, aber ewiges Leben, Christo Jesu. Gabe, Jesus gab. Warum ist das so wichtig? Wenn wir die Leute in Clausthal oder woanders, die Jesus noch nicht kennen, nur als Bekehrungsobjekte sehen, also ich verbringe Zeit mit dir, damit du nächsten Sonntag in die Gemeinde kommst, das ist die falsche Strategie. Wenn wir nur Freunde haben, um sie zu erreichen, damit sie schnell, so schnell wie möglich Christen werden, das ist schlecht. Wir sollten eine Spendierhose haben, genauso verschwenderisch wie Jesus sein. In unserer Gemeinde haben wir immer wieder die Kulturhalle des Rathauses oder der Stadt bekommen. Und jetzt haben wir uns entschieden, einen Kühlschrank der Stadt zu schenken. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Jeder Verein benutzt die Räumlichkeiten, das dürfen wir auch. Aber groß war unsere Überraschung, wie sie darauf reagiert haben. Wir kamen als Gemeinde und sagten, wir wollen euch jetzt einen Kühlschrank schenken. Wir sind so dankbar, dass wir uns hier treffen dürfen. Und alle auf einmal, dass ihr sowas gebt als Christen. Kein Verein hat jemals dir der Stadt was gegeben. Sie wollen alle was von der Stadt. Und da hat es Klick bei mir gemacht. Wie ist es denn als Gemeinde? Wie sehen uns die Leute da draußen? Nur als die, die sie gewinnen wollen, damit es mehr Leute kommen zum Gottesdienst? Oder als Leute, die genauso wie Gott sind und verschwenderisch geben, von ihrer Zeit geben, von ihren Gaben geben, von ihrer Liebe geben? Wir haben uns daran angewöhnt, einfach mal dahin zu gehen, in Altenheim und den Leuten zu segnen, für sie zu beten, Geschenke zu bringen. Sie müssen nicht unbedingt zum Glauben kommen, auch wenn wir uns das wünschen. Aber wir sind auch mal verschwenderisch und geben einfach. Und das ist eine beste Strategie. Wer bereit ist, wie Gott, sein Bestes nur zu geben und nicht zu behalten, wird auch empfangen, was Gott bekommen hat, als er sein Bestes gegeben hat und nicht bekommen. Und nichts nicht behalten hat. Er hat Jesus gegeben und jetzt bekommt er die Gemeinde und die Christen und da freut er sich. Und wenn wir unser Bestes geben, werden wir auch erleben, dass die Leute zum Glauben kommen. Bitte denkt daran, wie können wir relevant in diesem Ort sein? Wie können wir hier geben, verschwenderisch geben? Wie können wir darauf aufmerksam machen, dass Jesus nicht begrenzte Mittel hat? Das hat auch viel mit Evangelisation zu tun. Im Sommer bin ich in Chicago gewesen. Das war für mich die große Reise überhaupt. Ich wollte unbedingt dabei sein. Das ist diese Willow Creek-Geschichte. Ich bin ja nicht unbedingt der Fan, aber ich wollte unbedingt eine Gemeinde erleben, von der ich gehört habe, die sollen so viel geben, bis zum geht nicht mehr. Ich kam da und ich kann euch sagen, es stimmt. In der Gemeinde haben sie einen Supermarkt. Natürlich können wir nicht vergleichen zwischen Deutschland und Amerika. Sie haben einen Supermarkt, einen riesen Supermarkt. Und da kommen alle aus der Gegend, vor allem Frauen, die alleinstehend sind, und kommen in die Gemeinde und dürfen sich selber Sachen raussuchen. Sie haben vorher immer Pakete gegeben und dann dachten sie, nein, es ist nicht würdig genug. Die Leute sollen das Recht haben, sich auszusuchen, was sie wollen für ihre Gemeinde. Da kommen Leute in die Gemeinde und machen eine Riesenschlange und gehen in die Gemeinde, nehmen Räume am Mittwoch und Freitag und holen sich Dinge für ihre Kinder, auch Kinderklamotten, und gehen nach Hause. Und die Mitarbeiter, die da sind, lächeln nur und wünschen einen schönen Tag. Sie erleben sie nicht als Bekehrungsopfer, die unbedingt am Sonntag kommen. Und wenn du mit diesen Leuten sprichst, sind sie so überwältigt von der Liebe und fragen selbst nach. Wo kommt es her? Wo habt ihr diese verschwenderische Liebe her? Warum tut ihr sowas? Und dann, wenn die Antwort kommt, Jesus Christus und Gott, der es nicht zu schade gefunden hat, seinen Sohn zu geben, auf einmal wollen sie diesen Jesus auch kennenlernen. In denselben Räumlichkeiten haben sie da einen Zahnarzt, einen Augenarzt, einen Sozialarbeiter, für die Arbeit suchen. Das ist unglaublich. Und denkt ja nicht, dass sie nicht genug arbeiten wie in Deutschland. Ich fragte den Augenarzt, der sagt, ich komme gerade aus einer 10-Stunden Arbeit und jetzt mache ich hier ehrenamtlichen Arbeit 6 Stunden. Es tut so gut, Leute zu helfen. Ich dachte, ich bin im falschen Film. wo haben sie denn sowas gelernt? Da dachte ich, bei mir im Dschungel habe ich das noch nicht gesehen, im Odenwald. Bestimmt in Clausthal gibt es sowas. Bestimmt als Gemeinde seid ihr so spendabel. Bestimmt als Gemeinde kennt man euch so. Aber meine kennt man noch nicht so. Mein Kassierer, wenn ich ihn schon so angucke, da fängt er an, rot zu werden. Weil er weiß schon, okay, sollen wir den jungen Leuten irgendwas nochmal spenden oder so? Oh, irgendwann haben wir kein Geld mehr, Cyril. Leute, wenn wir an Evangelisation denken, dann denken wir auch an Gott, der seinen Sohn gegeben hat. Ich war sehr begeistert von dieser Reise, das kann ich nur empfehlen. Das, was ich dort gesehen habe, ist Liebe pur, gelebte Liebe. Ja, ich habe von einer Missionarin gehört, alle kennen sie, und ein Reporter war interessiert mit ihrer Arbeit und ist mit ihr gegangen. Und sie hat sich um Leute gekümmert, die krank waren, die keine anfassen wollte. Dann fragte der Reporter, warum machst du denn sowas? Das ist doch eklig. Da guckte sie ihn an und sagte zu ihm, ja warum denn, das sind doch Menschen. Da sagt der Reporter, für 1000 Euro würde ich das nicht machen. Und dann sagte die Missionarin, ich auch nicht. Und warum machen Sie denn das? Ich mache es für Jesus. In jedem diesen Menschen begegnet mir der lebendige Gott. Und das hat keinen Preis. Das hat überhaupt keinen Preis. Die Seelen, den Seelen die Liebe Gottes zu zeigen, das hat keinen Preis. Ich möchte dich ermutigen, gib mal deine Zeit an deinem Kollegen, der erzählen will von seinem Urlaub, der erzählen möchte von seinem Kummer. Unterbrich ihn nicht, um ihm zu erzählen, dass Jesus gekommen ist und dass er sein Leben Jesus geben sollte. Bleib doch geduldig und zeig ihm deine Liebe, sei verschwenderisch auch mit deiner Zeit. Jesus gab. Und was gab er? Kraft und Gewalt über alle Dämonen und Krankheiten zu heilen. Ja, das kann ja nur von einem Afrikaner kommen. Ja? Also in meiner Gemeinde, als ich Dämonen gesagt habe, ja, jetzt kommen die Geschichten aus Afrika mit Dämonen und so, das haben wir aber hier aber noch nicht erlebt. Immer wieder die Bibel mit diesen Dämonengeschichten. Ja, das ist wahr. Aber ihr Lieben, es geht um Realitäten, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Die Macht der Finsternis ist real, aber Gott ist Sieger. Amen. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, um rauszufinden, wie wir die Finsternis besiegen. Nein, Jesus ist jetzt schon Sieger. Aber diese, wenn Jesus hier erzählt, oder beziehungsweise wenn Lukas hier erwähnt, dass wir Dämonen, dann möchte er gern, dass wir zurückgehen in Lukas Kapitel 8 und lesen, was Dämonen so mit einem Menschen machen. Wenn wir in Lukas Kapitel 8, Vers 26 lesen, da merken wir, es ging um einen Menschen, der, ja, war gut, das ist toll. Und sie fuhren nach der Landschaft der Gerasena, die Galiläa gegenüber liegt, ja. Als er aber an das Land gestiegen war, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Wir erleben hier ein Bild von einem Menschen, der gefangen ist, der sich nicht selbst ist. Der möchte gern frei werden, aber er kann es nicht. Manchmal sind wir auch Sklaven vom Teufel, von Menschen, von uns selbst, von unseren Fehlern, von unseren Süchten, von unseren Vorstellungen, manchmal auch von unserem Zeitplan, aber manchmal auch von Anerkennung von Menschen. Das ist auch Sklaverei. Vergessen wir einen Moment mal die Dämonen und verstehen, was dahinter steckt. Wenn man nicht frei ist, Jesus sagt, ich möchte euch geben die Kraft und Dynamik und Exousia für Dämonen und für Krankheiten. Er gibt die Kraft, damit wir frei werden und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, steht in Johannes 8, Vers 32. Erstaunlich, wie viele Menschen Sklaven von Nikotine, von Alkohol, aber auch von Kaffee, steht einer von euch, vor euch, von Adrenalin und so. Es geht halt insgesamt um alle Bindungen, die uns daran hindern, unser Leben mit Christus, mit der Kraft des Heiligen Geistes zu entfalten. Jesus möchte dich frei machen und er möchte, dass wir die Kraft haben, andere frei zu machen. Ihr Lieben, wir predigen das Evangelium nicht, damit die Leute glücklicher werden, sondern damit sie frei werden von der Macht der Sünde. Aber wenn wir diesen Fehler machen, dass wir den Leuten versprechen, kommt zu Jesus, dann wirst du noch glücklicher, das ist nicht die Botschaft. Die fröhliche Botschaft heißt, wir sind frei von der Macht der Finsternis und wir wechseln das Reich. Das bedeutet Bekehrung und nicht ein bisschen mehr Gefühle und uns geht wieder gut. Und das sollten wir rauspredigen. Jesus sagt, komm erstmal zu mir, dann gebe ich euch, und dann was gebe ich euch? Die Kraft, um Kranke zu therapeutieren, um Kranke zu heilen und um Dämonen auszutreiben. Diese beiden Sachen sind ganz, ganz wichtig in der Evangelisation. Und zwar nicht nur Leute frei machen, sondern Leute auch heilen. Und das Wort hier für heilen ist therapeutieren. Ich weigere mich, unter diesem Wort nur physische Heilung zu verstehen. Das ist ein Fehler, den wir immer machen als Freikirchen. Es gibt Leute, die seelisch krank sind. Es gibt Leute, die finanzielle Krankheiten haben. Und überall möchte Jesus seine Therapeuten bringen. Wir sind gesandt in der Welt, um Leute zu heilen, egal was sie haben. Ob sie Sklaven sind, ob sie krank sind, ob sie eine seelische Krankheit haben, eine körperliche Krankheit, ob sie in dem Moment eine Befreiung wollen, ob sie, so wie wir in dem Bild gehört haben, aus der Sackgasse kommen. Das ist unser Auftrag. Kraft und Vollmacht haben wir von Gott bekommen. Das hast du bekommen. Die Frage ist ja nur, was machen wir denn damit? Unsere Gemeinde hat uns einen Gutschein gegeben, meine Frau und mir, zum Essen irgendwo. Und das fanden wir so toll. Und es war irgendein Italiener, bin ich Fan davon. Und irgendwann gingen wir hin, ich war fest davon überzeugt, in Reichelsheim, der Italiener, wenn ich immer da fahre, da sehe ich einen Italiener. Da gehen wir hin, sagst du meine Frau, ich weiß, wo das ist. Da gehen wir rein und essen, also ich kann gut essen, das sieht man, und essen, was das Zeug hält. Am Ende sehen wir der Kellner schon langsam kommen. Und da sagt meine Frau, was ist mit dem Gutschein? Dann macht sie ihre Tasche auf und dann nimmt den Gutschein raus. Naja. Wie sieht es denn da aus? Und dann schauen wir auf den Gutschein und merken, wir haben zwar einen Gutschein und dieser Gutschein ist gültig, aber wir sind im falschen Restaurant. 300 Meter weiter war ein anderer Pizzeria und ich hatte mich einfach vertan. Ich dachte, das ist ja, und wir hatten kein Geld dabei. Das war jetzt peinlich zu erklären und schnell zur Bank zu gehen und Jesus Geld. Und das tun wir oft. Keiner von euch wird mir hier abnehmen, dass wir wirklich Kraft bekommen haben. Ich habe noch nie für jemanden gebetet. Und der ist, ja. Und der ist geheilt worden. Und du sagst, Jesus hat uns Kraft gegeben. Ja, der Gutschein ist wirklich da. Nur, wo sollen wir diesen Gutschein erlösen? Ist es hier in der Gemeinde? Falscher Ort. Wenn wir uns hier treffen, ist alles hell. Wir loben Gott und bekommen die Quelle. Das ist alles gut. Aber unser Gutschein werden wir lösen, wenn wir tatsächlich zu den Menschen gehen und anfangen, für sie zu beten und sie frei zu machen. Für wie viele Menschen hast du schon gebetet? Wie viele Menschen hast du schon erzählt, dass Jesus die Lösung ist? Oder schauen wir und hoffen wir, dass sie darauf kommen, dass wir Christen sind? Wenn wir den Gutschein tatsächlich lösen, wenn wir merken, dass Leute wirklich geheilt werden. Das habe ich erlebt. Wir haben einen Mann in unserer Gemeinde, der war 45 Jahre unter Alkohol, also alkoholsüchtig. Bis heute kommen ein paar in der Gemeinde nur, um den Günther zu sehen. Ist er wirklich frei? Ja, das Evangelium funktioniert. Wir haben in unserer Gemeinde jetzt vor ein paar Wochen eine Frau gehabt. Sie kam, sie war schon lange da und sagte, oh, du, ich habe ein Baby und der Arzt sagt, das wird nichts. Ich muss ja nächste Woche gehen, sonst ist mein Leben in Gefahr. Und ich sage, komm Leute, wir beten hier. Unser Herr ist doch derselbe. Und ihr werdet nicht glauben. Sie kam nochmal und sagte, die Ärzte waren baff. Was ist denn das? Das Baby lebt, du lebst und jetzt ist das Baby da und sie ist da und sie bringt auch ihren Mann mit. Leute, das ist ein Wunder. Das passiert. Aber nur, wenn wir den Gutschein wirklich lösen und da rausgehen. Nicht nur hier zeigen, dass wir Christen sind, wo alle anderen Christen sind, aber das Licht scheint besser in der Finsternis. Lass uns doch aufstehen und beten. Herr Jesus, es tut gut, dir zu dienen. Ich danke dir für diese Gemeinde. Danke dir für diese wertvollen Menschen, die dein Evangelium predigen wollen, die dein Reich bauen wollen. Vater, ich bete, dass wir diese drei Punkte beherzigen, dass wir bei dir die Quelle der Kraft haben. Herr Jesus, dass wir immer Versammlung vor der Sendung haben, und zwar jeden Tag. Lass die Gottesdienste am Sonntag wirklich kraftvolle Gottesdienste werden, wo die Leute auftanken, wo sie ermutigt werden, wo sie auf Arbeit gehen mit dem lebendigen Gott, wo sie wissen, ich bin nicht allein, der Allmächtige ist bei mir. Aber Vater, ich bete auch, dass du uns lehrst, wirklich zu geben, erstmal von dir zu empfangen, aber die Welt zu lieben, nur weil du die Welt liebst. Herr Jesus, wir wollen nicht Menschen sehen und Zahlen sehen, die aufbessern unsere Statistik in der Gemeinde. Wir wollen Menschen so lieben, wie du sie liebst. Du hast die Welt so sehr geliebt, da gabst du dein Wertvollstes. Vater, ich bete auch, dass du uns wieder ausrüstest mit der Kraft von oben, dass wir bereit sind, Leute zu befreien, die Sklaven sind, egal von was. Dass wir bereit sind, Leute zu heilen, die Heilung brauchen, egal in welchem Bereich. Und schenk, dass wir bereit sind, wirklich rauszugehen und den Gutschein zu lösen und der Welt deine Botschaft zu bringen. Segne du diese Gemeinde und mach aus jedem hier ein Zeuge Jesu. Amen.